Da die aktuelle Ausstellung Das stete innere Flüstern meine eigene ist und ich allen Menschen ersparen wollte, einen langen Monolog von mir zu hören, habe ich mich für diese Folge mit Julia Taut getroffen, die freundlicherweise die Moderation übernommen hat.
Wir bereiten gerade eine Ausstellung vor, die eröffnet nächste Woche Donnerstag, der 14. August, 20 Uhr, im Kunsthaus BBK. Und diese Ausstellung ist eine Einzelausstellung von dir, Künstler Sascha Detban. Und sie wird heißen Das stete innere Flüstern. Hm. Und dieses Das stete innere Flüstern, ist das etwas, was du vernimmst?
Ja, also ich habe irgendwie, seitdem ich irgendwann mal angefangen habe, kreative Dinge zu tun, in der Kindheit, sei es irgendwie zeichnen oder mit dem Familiencamcorder rumhudern oder versucht Musik zu machen und alles, das ist irgendwie, ich fühle mich dazu immer wie aufgefordert, wie so eine kosmische Einladung zum Spielen, um esoterisch zu formulieren. So, da ist irgendwie immer so eine Attraktion gewesen, so wie so eine Motte zum Licht. Und dadurch, dass ich relativ früh angefangen habe, das so zu kultivieren, weil sich das für mich sinnvoll angefühlt hat, habe ich das Gefühl, das war zuerst halt nur so ganz klein und vernehmbar, sowas wie Inspiration kann man auch sagen, oder irgendein Drang, um was zu tun. Und dadurch, dass ich halt mein Leben lang das gemacht habe, ist dieses halt wirklich das stete innere Flüstern für mich wie so ein Begleiter. Ich habe bei fast jedem Blick im Alltag, was weiß ich, man geht irgendwie einkaufen, ist im Parkhaus und der Blick bleibt an irgendeiner Textur hängen, von irgendwie Feinstaub im Regen und plötzlich regt sich was und es kommt Inspiration. Ich habe Lust, das zu fotografieren, zu malen oder mitzunehmen und so. Und ich glaube, dass viele das Prinzip im Prinzip auch haben, aber halt, also ich habe mich halt dazu entschieden, dem zuzuhören und dem im Mikrofon quasi hinzuschieben und mich davon leiten zu lassen.
Viele andere Menschen würden über sowas hinweggehen, ne? Und das vernehmen das Flüstern vielleicht nicht so laut, sehen es womöglich, oder es gibt ja auch viele, die es gar nicht sehen, und messen denen aber vielleicht auch gar nicht so viel Bedeutung dabei.
Mhm. Und das ist so das Ding, glaube ich, wenn man dem da so einen Raum dafür gibt, so einen Resonanzraum, dann kann das plötzlich ganz laut werden. Es kann wahrscheinlich auch zu laut werden, wenn man es übertreibt und man so ein bisschen neurodiverser unterwegs ist. Und ich hatte auch Zeiten, wo mich von Schaffensdrang zu Schaffenszwang quasi teilweise, das manchmal gar nicht so einfach war, dann abzuschalten. So einfach irgendwie zu Hause sitzen und einen Film gucken oder so, weil die ganze Zeit irgendwie es im Kopf brodelt und irgendwas gemacht werden will. Also das ist auch so ein Austachieren von Ruhe, Schaffen, Machen, Dinge auf die Welt holen, Dinge, die anklopfen, die auf die Welt kommen wollen. Eigener Ausdruck, und das ist also man kann sich schon drin verzetteln. Ich glaube, ich habe das jetzt im Laufe in meinem hohen, weisen Alter jetzt ein bisschen besser, dass ich eher das Gefühl habe, ich schwimme in dem Wasser, als tauche und werde untergegluckert. Aber ja, also aus dem Flüstern kann auf jeden Fall auch ein Brüllen werden. Aber nichtsdestotrotz habe ich es total gern, weil es mich mit Sinn erfüllt.
Und man muss ja sagen, dass ist ja auch in unterschiedlichen Medien. Du hast auch ziemlich früh angefangen, dir selber Gitarre spielen beizubringen, ne?
Ich war zuerst Musiker, bevor ich überhaupt irgendwie visuell gearbeitet habe.
Und ist das eine ähnliche Richtung, was das Flüstern angeht?
Das war irgendwie so eine ganz komische Erfahrung. Da war ich auf so einer Kinderfreizeit, bin ich jetzt Betreuer mitgekommen, da war ich 16 oder so. Und also ich hatte vorher schon Interesse an Instrumenten und habe meine Eltern auch bekniet, dass sie mir irgendwie eine E-Gitarre kaufen, und das haben sie auch getan, aber dann lag die ewig rum, weil ich kannte irgendwie niemanden in meinem Umfeld. Damals gab es das Netz noch nicht, beziehungsweise nicht in der Form, dass man jetzt das halt finden könnte. Da gab es halt irgendwie Peter Bursch Gitarrenschule Bücher, und das war mir zu frontal, zu top-down und weiß ich nicht. Und da war halt so eine Grundattraktion da, aber es hat irgendwie nicht gezündet. Und auf irgendwie dieser Jugendfreizeit war halt so ein Schlüsselmoment, wo man tatsächlich mit einer Gruppe um das buchstäbliche Lagerfeuer sitzt und irgendwie schrabbelt irgendwelche Akkorde von Nacken und Heaven's Door. Und das war so ein Moment von, oh, das ist gut, das fühlt sich gut an. Da ist so diese Melancholie, die das mitbringt, die Schwingung in der Luft irgendwie. Ich mochte einfach den Klang. Und dann war so dieser Moment quasi gefasst, dass ich dachte, oh, ich will das können. Und dann habe ich den Menschen, der da Gitarre spielen konnte, so lange bedrängt, bis er mir die Griffe gezeigt hat. So, und dann Und seit da habe ich dann, also von da ab habe ich nie wieder aufgehört. Also ich habe dann jeden Tag auch irgendwie Stunden geübt, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, oh, ich übe jetzt im Sinne von Lochkarte rein und Stempeln, sondern es war immer dieser Drang, diese Attraktion dahin. Dieses, oh, ich mache das, oh, ich mache das. Und das, ich meine, ich bin jetzt irgendwie 40 und es gab, glaube ich, kaum einen Tag, wo ich nicht eine Gitarre in der Hand habe. Aber einfach nur, weil ich das Bedürfnis dazu habe, irgendwie, weil sich das gut anfühlt. Das reguliert mich, das gibt mir Frieden. Ist auch manchmal frustrierend natürlich und ich bin jetzt auch kein virtuoser Musiker, was das angeht, aber es fühlt sich immer an wie so, ja, sinnvoll.
Und ist ja auch etwas, was in der Kunst präsent ist, also im Begleitprogramm deiner Ausstellung haben wir ja nicht nur ein Konzert, sondern wir haben ja auch mit Sopora so eine Art Klangritual oder auch etwas, was so eher in eine Richtung, das würde man ja jetzt nicht in, es ist immer schwierig, so Schubladen aufzumachen, aber man würde das ja nicht unbedingt in die Schublade Musik stecken, sondern eher in die Schublade Klangperformance oder Klangkunst.
Ja, ist schon sehr Special Interest, bisschen so Avantgarde experimentiert Zeugs und also es gibt ja halt auch Musikszenen, Ambient, Drone und sowas. Das ist schon, es versteht sich selbst als Musik, aber es ist halt jetzt nicht Radio anmachen, Pop, Hookline, sonst was. Also generell kann ich ja sagen, ich interessiere mich, das ist immer, wenn man das früher gehört hat, wenn jemand gesagt hat, ich interessiere mich eigentlich für alles, klingt das immer wie beliebig, dass ich interessiere mich eigentlich für nichts im Speziellen. Aber ich interessiere mich wirklich für alles. So, also fast alles, wo irgendwas mit Ausdruck und Kreation und so oder Kreativität drin ist, ist diese besagte Attraktion, dass ich denke, oh, da will ich mal mit so spielen gehen, ist für mich ein wichtiger Begriff, weil so fühlt sich das an, wie, oh, ich habe plötzlich Möglichkeiten, Dinge zu tun, wie irgendein neues Spiel. Es gibt neue Spielregeln, es gibt neue Spielzeuge und ich fange jetzt einfach an.
Aber wenn man so viele Kanäle gleichzeitig offen hat, ist es dann nicht schwierig, sich zu fokussieren? Kann man Sachen fertig machen oder auch angehen, wenn irgendwie alles offen ist?
Also mein Lebensentwurf ist ja so quasi als Freischaffender und Freiberufler und immer so ein bisschen unterm Existenzminimum dahin hudernden, habe ich halt nicht diesen 9-to-5-Grind, den viele haben und deswegen habe ich halt viel Zeit, um mich den Dingen zu widmen, die mich interessieren. Und also man könnte denken, dass sich das gegenseitig so das Wasser abgräbt, aber ich habe das Gefühl, dass sich das gegenseitig belebt, weil ich habe meistens mehrere Dinge, also ich mache jetzt nicht parallel Sachen und verzettel mich, sondern also ich habe immer so, das kommt immer so in Phasen. Wenn ich jetzt im Atelier war, jetzt zum Beispiel zur Ausstellung, habe ich halt super viel gemalt, weil ich hatte dieses Ziel dafür, also quasi da ist dieser vage Termin, der nicht vage ist, aber in meiner Welt schon, weil ich mit Zahlen noch nicht umgehen kann, dieser vage Termin in der Zukunft und bis dahin wollen ganz viel Bilder auf die Welt geholt werden, dann ist das erstmal so. Okay, dann gehe ich nachts, weil ich arbeite fast nur nachts, irgendwie gehe ich nachts ins Atelier und male und vergesse mich und mache die Sachen und so. Und dann habe ich das Gefühl von, oh, ausgeatmet, erstmal so einen Druck losgeworden, ich bin erstmal satt, was das angeht. Okay, dann chill ich ein bisschen, also ich esse was, gucke irgendeinen Kram und dann merke ich aber so die Gitarren hinter mir. So irgendwie so eine Aura irgendwie von, ja, willst du mal nicht wieder? Und dann manchmal, wenn das eine dann gerade fertig ist, dann kann das andere wiederkommen. Dann kann ich mich wieder darauf fokussieren. Das ist eher so ein, wie so ein Buffet. Weißt du, ich esse mich dann nicht in einem Hauptgangsatz, sondern überall, ja, mittelmäßig guter Vergleich, aber ich finde es halt alles interessant und manchmal beflügelt sich das auch gegenseitig, dass gewisse Texturen in der Malerei irgendwie so ein Äquivalent finden in einem Sound oder sowas.
Also etwas Synästhetisches.
Ein bisschen, also jetzt nicht so direkt von wegen Farben sehen und sonst was, aber auch nicht. Also schwer das zu sagen, weil ich finde, da kommt so Sprache an die Grenzen, wenn du sagst, was genau Inspiration ist. Weil ich weiß nicht, wenn Leute jetzt nicht kreativ sind oder kreativ arbeiten, klingt das wahrscheinlich so wie, ich habe eine Idee, ist so wie, oh, ich könnte das und das tun und dann ist es nur noch execute, wie ausdrücken und dann ist es da. Und meine Prozesse sind eigentlich fast immer intuitiv und vollkommen nicht nachvollziehbar, sondern ich mache immer einfach. Und im Endeffekt habe ich dann irgendwas gemacht, könnt ihr aber nicht sagen, wie ich da hingekommen bin. Klar, es gibt irgendwann auch gewisse Sachen wie Handwerk und ich mache halt auch viel verschiedene Dinge, auch musikalisch, von einem Colibri Ghost, das ich in der Finissage mache. Das ist halt ein Projekt, wo es einfach Singer-Songwriter, wo ich halt mit einer Gitarre sitze, singe und ich schreibe Songs. Das ist halt wirklich so Brot und Butter Musik quasi. Also jetzt nicht, weil ich dafür Geld verdiene, sondern einfach im Sinne von, das versteht man als eigentlich als Musik machen. ne, und ich mag das auch ganz konkret, Songwriting, irgendwie Songwriting-Regeln, Texte schmieden und so, das ist deutlich mehr Handwerk, deutlich mehr Logik und Links hier, nicht? Also da ist das auch schon mehr, dass es in diese Richtung geht. Wobei sowas wie Sopora, diese Ambient-Experimentalgeschichte halt sehr explorativ ist, sehr intuitiv, da ist halt nichts vorher komponiert, das ist einfach diese Performance, dass es so von sich aus entsteht und entspricht somit mehr der Malerei. Und dann gibt es wieder angewandte Sachen, ne? Die dritte Band im Bunde wäre dann Goldsahne, was ich zusammen mit Malte Kettler mache. Das ist halt so ein, ja, wie Deichkind mit irgendwie Kunsthochschulabschluss, wird jetzt mal salopp gesagt, ist halt so deutsche Texte, sehr bissig, so zwischen Hip-Hop, Punk, Schlager, ist halt auch lustig, aber halt bissig ist politisch. Sachen, die ich sonst nie mache, ist auch total lustig. Und in meinen Sachen gibt es sonst wenig Humor, nicht weil ich hoffentlich keinen Humor habe, sondern weil es da irgendwie in der Malerei für mich nicht reinpasst, gefühlt, also in dem, was ich mache zumindest nicht. Und so hält sich das dann, so tachiert sich alles und hält sich gegenseitig das Gleichgewicht, weil ich halt irgendwie immer das Gefühl habe, ich kann verschiedene Facetten von mir, was auch immer das ist, irgendwie ausleben.
Na, und vermutlich hat es auch so seine Phasen. Also ich habe nicht vergessen, dass damals, als du dich beworben hast beim BBK, da hast du ein Portfolio gezeigt, welches sozusagen dein bisheriges Wirken damals an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig gezeigt hat. Und das war relativ minimalistische, sachliche Architekturfotografie. Mhm. Es handelte sich viel schwarz-weiß, viel clean, digital. Es gab auch einen Film, an den ich mich erinnere. Mhm. Und aus meiner Wahrnehmung hast du mit dieser sehr intuitiven Malerei eher nach dem Studium erst angefangen, oder?
Mhm. Ja, das ist total merkwürdig. Das Witzige ist auch, ich konnte eigentlich mit speziell dieser gegenstandslosen Malerei überhaupt nichts anfangen. Ich war jetzt kein erklärter Feind, aber halt auch nicht unbedingt weit weg davon. Und ich bin da so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also während, ich habe halt an der Hochschule, also an der HBK Braunschweig, habe ich Bildende oder Freie Kunst studiert und bin in der Filmklasse. Also zuerst war ich halt in der freien Klasse, wo alle möglichen Medien sind, auch ein bisschen Fotografie gemacht und bin dann in der Filmklasse gelandet und zum Schluss in der Klangkunst, ohne wirklich Klangkunst gemacht zu haben eigentlich. Also meine Studienzeit habe ich auch nicht besonders gut genutzt, da hatte ich mehr, viel mit mir zu tun. So, ich habe dann eher die Zeit genutzt, die mir das gegeben hat. Und so in Retrospektive hätte ich halt viel, viel mehr draus machen können, aber manchmal ist man halt noch nicht so weit. Ich bin halt ein sehr introvertierter Typ, der viel mit irgendwie Sozialsachen zu kämpfen hat, irgendwie Ängsten, Depressionen, sonst was. Und deswegen ist das immer so ein Akt, überhaupt irgendwie in Organisation und Dinge zu kommen. Und deswegen ist auch ein Teil, warum Kunst für mich so ein Refugium ist, weil ich da alles vergessen kann und einfach sein kann und so. Aber das war ja gar nicht die Frage, sondern angefangen halt viel mit digitaler Fotografie, einfach weil ich da damals die Möglichkeiten dazu hatte. Ich hatte halt mal irgendwie eine Digicam gekriegt und das ist das, was ich meine, wenn ich ein neues Spielzeug habe, gehe ich damit spielen. Und Film mochte ich halt auch immer. Mache ich auch immer noch, auch diese Musikvideos zum Beispiel für Goldzahne und sowas. Auch Fotografie mag ich auch immer noch sehr, sehr gern. Und an die Malerei bin ich eigentlich nur gekommen, weil ich irgendwann mal keine Lust mehr hatte, dass mein Wohnzimmer damals eine spezielle irgendwie weiß war. Ich wollte das irgendwie bunt haben oder eine andere Farbe haben und hatte aber keine Lust, irgendwie meine Möbel zu verrücken oder Sachen abzukleben. Das war mir zu viel Kram. Da habe ich einfach im Baumarkt oder in so einem Bastelladen eine große Leinwand gekauft und eine billige Abtönfarbe, die ich wollte, weil ich dachte, okay, dann hast du halt eine Farbfläche, dann hängst du die hin und wenn du dich daran satt gesehen hast, packst du sie wieder weg und gut ist. Das war total pragmatisch, ne? Und auch sehr naiv. Und ich war auch gleichzeitig geizig, weil ich habe die Kohle und habe mir dann jetzt auch keine guten Sachen geholt, sondern dachte, ach Pinsel, ich mache das mit einer CD-Hülle oder so, kann ja irgendwie nicht schief gehen.
Aha, und dann erwachte das stete innere Flüstern.
Das war ja eh schon da, aber das hat dann da quasi so noch den Kanal erweitert, weil ich habe das natürlich nicht hingekriegt, eine große plane Farbfläche zu haben mit den total billigen, blöden Mitteln, sondern immer mit CD-Hüllen daran rumkratzt, hast du halt immer eine Textur. Und das hat mich zuerst frustriert, aber irgendwann war dieser Punkt, dass ich merke, dass dieses, okay, meine Bewegungen haben hinterlassen Spuren. Ich meine, klingt jetzt super naheliegend, aber das war trotzdem so ein epiphaner Moment, dieses direkte Erfahren von, okay, hier passiert was, was ich nicht beabsichtigt habe, aber es passiert durch mein Zutun. Und das ist aber eher so semi von mir gesteuert, weil sich der Werkstoff auch widersetzt und so. Und irgendwie haben mich die Texturen und ja so fasziniert, dass das Spaß macht. Also Spaß vielleicht das falsche Wort, aber es war faszinierend irgendwo. Warum auch immer. Und hat dann dazu geführt, dass ich am nächsten Tag mir noch eine Leinwand geholt habe, noch eine andere Farbe und dann habe ich geguckt, wie sich das verhält. Dann habe ich versucht zu mischen. Es waren halt billige Abtönpasten aus dem Baumarkt, die das sah halt furchtbar aus, aber es war halt interessant. Und irgendwann hat es dann dazu geführt, dass ich mir die ersten Acrylfarben oder so geholt habe. Und ich habe auch mal versucht, am Anfang figurativ was zu machen, aber es war halt so frustrierend, weil ich immer Bilder im Kopf hatte, die ich aber nicht hingekriegt habe. Und dafür hätte ich halt was lernen müssen, mich hinsetzen und das machen. Und bei Sachen, wo ich mich zu hingezogen fühle, nehme ich das nicht als Hügel oder so wahr, oder als Zumutung, als Pflicht, wie beim Gitarrespielen oder so, sondern als Vorspielen. Aber wenn ich direkt schon das Ziel vor Augen habe und den Weg nicht hin habe, dann ist es frustrierend. So, und deswegen irgendwie hat sich dann durch dieses Abstrakte oder Gegenstandslose das so ergeben, dass ich dann gemerkt habe, je mehr ich einfach mache und gar nicht auf ein Ziel hinarbeite, sondern prozessorientiert bin, auch wenn ich den Begriff damals noch nicht kannte, dass da irgendwas passiert. So Dinge entstehen, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben, die aber durch mich kommen. Oder ich mich dafür bereit mache. Und das habe ich dann irgendwie quasi jetzt einfach 15 Jahre immer
Ich
weitergemacht.
wollte gerade sagen, so und jetzt, so, ich hätte jetzt auch mal so 14 Jahre geschätzt oder so, ne, später oder 15, wie auch immer, stehen wir jetzt im Kunsthaus BBK und sehen eine große Einzelausstellung mit deinen Werken, mit über 40 Werken.
Ich glaube, mit
50
um
mit
die,
den
ich glaube nicht
Papierarbeiten?
ganz mit den Papierdingern, ich glaube ein paar 30, aber ja, also
Was auch immer, also
nicht wenig.
auf jeden Fall nicht wenig und das ist ja auch nur ein kleiner Teil. Ich weiß, dass Werke von dir in privaten Sammlungen hängen, dass man aber zum Beispiel auch in der Artothek Braunschweig ein Werk von dir kaufen kann, was leihen kann durch die Artothek, weil ich es eben durch die Stadt Braunschweig angekauft wurde. Und wir sehen einfach eine absolut aus meiner Sicht meisterhafte, intuitive, mal mehr, mal weniger abstrakte Malerei.
Vielen
Und was ich mich so ein bisschen frage, oder ist, du hast es vorhin schon mal kurz in einem anderen Zusammenhang erwähnt, ne? Also wenn du nachts in dein Atelier gehst und dann anfängst. Ein anderer Kollege von dir hatte mal ein bisschen beschrieben, wie er so den malerischen Prozess empfindet. Er sagte so, naja, es ist so am Anfang, begegnet er der weißen Leinwand und dann sagt er, das ist wie so ein Konzert eigentlich. Malen hat ist auch was sehr Musisches und er setzt sich dann hin und es ist so wie bei einem Konzert und es wird ruhig und das Publikum sitzt da und die Bühne ist leer und dann geht's los und dann geht's los und dann nimmt es richtig Fahrt auf und wird auch schnell und am Schluss wird es immer langsamer und die Pinselstriche werden langsamer und dann irgendwann weiß er, dass er fertig ist. Wie ist denn so ein Schaffensprozess von einem, sage ich jetzt nicht Riesenformat, wie ist so ein Schaffensprozess bei dir?
Also das klingt schon bekannt, aber das variiert auf jeden Fall. Also auch mit dem, dass ich überhaupt ein Atelier habe, das habe ich auch noch nicht lange und wahrscheinlich auch nicht für immer, aber meistens habe ich dann halt an irgendeiner Ecke in irgendeinem Zimmer gemalt und mir da irgendwas abgetaped oder so und quasi auch bei schlechtem Licht und so, das ist also quasi all diese Widrigkeiten sind eigentlich mal egal und gerade habe ich halt das Privileg, ein Atelier zu haben, wo ich nachts einfach hin kann, wo ich dann zum Beispiel auch lauter Musik hören kann. Und das ist ein ziemlicher Gamechanger, sonst habe ich halt Kopfhörer drauf gehabt. Also ich brauche immer Frontalbespaßung, also quasi laute Musik am besten. Und eine Zeit lang war das halt sehr introvertierte Sachen oder halt sowas ähnliches wie Sopora, so Ambient-Kram oder so. Dann war es eine Zeit lang so ein bisschen Jazz oder sowas wie Radiohead, quasi immer so ein bisschen offener, experimenteller oder so. Aktuell ist es aus irgendeinem Grund fucking Black Metal geworden, dass ich halt einfach wirklich so diese Keule brauche. Das muss laut sein und richtig penetrant und so. Und dann wieder abge und danach kommt dann, was weiß ich, Smooth Jazz oder so. Also quasi, das ist schon manchmal eruptiv, manchmal so. Und manchmal verbrauche ich mehr Zeit damit, die Musik zu suchen, mit der ich gerade resoniere, bis ich dann anfangen kann zu malen. Also so in der Stille mache ich das eigentlich nie. So, ich muss irgendwie wie so diese Frequenz finden, die ich gerade brauche, weiß aber vorher meistens nicht, was das ist. Und ich habe bei meinem Atelier kein WLAN. Das heißt, ich muss auf Spotify mir vorher quasi überlegen, was ich wahrscheinlich mögen würde, mir so ein Menü zusammenstellen, es runterladen, rüberkrauten und dann hoffen, dass es passt. Also quasi Musikauswahl ist, glaube ich, 40% meines Malprozesses. Übertrieben gesagt. Und okay, angenommen, ich bin dann da. meistens, also das ist für mich auch eine somatische Erfahrung. Ich bounce dann erstmal so ein bisschen rum, mache mich warm, wie beim Sport quasi, als würde ich jetzt einen Workout machen. Und ich mache dann die Kanäle auf und ich glaube, wenn man mich beobachten würde, würde man mich für leicht psychotisch halten. Ich habe auch manchmal so Ticks, dass ich irgendwelche Sachen wiederholen muss oder sowas. Ich gebe dann vollkommen den Raum. Wenn ich irgendwie rumspacken möchte, dann spacke ich da rum. Und manchmal ist es halt auch irgendwie Musik und dann manchmal dance ich dann auch erstmal rum oder so. Das ist aber auch erst neu, das habe ich früher nicht gemacht. Aber also je älter ich werde, desto weniger verstecke ich meinen eigenen Wahnsinn vor mir. Aber ich habe das Gefühl, wenn er dann so...
Was auch ein sehr schöner Ausstellungstitel wäre.
Ja, das ist der Untertitel.
Vielleicht mal für eine Jahresausstellung.
Das stete innere Schreien. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt in der Musik und das ist das, was ich will, dann stelle ich mir, also ich habe meistens irgendwie angefangene Bilder noch, dann, also ich tiege auch erstmal rum und gucke mir die Verdächtigen an, so, will ich dich weitermachen, was spricht mit mir, was resoniert? Und es ist halt auch so ein bisschen dieses Klischee des entrückten Künstlers, aber es macht halt auch so, wenn man dem einfach den Raum gibt und sagt, ja, ist das halt so. Klischees ist auch nichts anderes als Mustererkennung halt irgendwie auf manchmal. Und dann manchmal merke ich, nee, nichts von denen will gerade, sondern ich mache was Neues. Dann gehen wir mal von dem Fall aus, den ich dann beschreibe. Dann packe ich mir die Leinwand, lehne die an die Wand und packe mich da vor, hocke, Schneiderwitz, wie auch immer. Und guck erstmal, welche Farben heute sein wollen. Natürlich hat man auch bei aller Intuition oder so, hat man trotzdem irgendwann seine Muster und seine Go-Tos, wo man weiß, wie das funktioniert. Und ich bin halt überhaupt kein Theoretiker. Also wenn ich irgendwie was Neues habe, wie zum Beispiel jetzt mit den Neon-Sachen oder so, ich muss damit spielen gehen. Ich muss mit tanzen gehen, gucken, damit kämpfen. Dann merke ich, nee, ist lauter, da muss ich anders rangehen. Da kommt natürlich schon manchmal Frustration oder so, wenn man dann halt, auch wenn man prozessorientiert ist, will man ja trotzdem ein Bild im Endeffekt haben. So, aber dann manchmal hat man das Gefühl, nee, ich will mich in den Reihen bewegen, wo ich schon weiß, wie die Sachen irgendwie ungefähr interagieren. Zum Beispiel ist eine meiner absoluten Lieblingsfarben Payne's Gray, dieses Payne-Grau. Mhm. Das ist so eine spezielle Grau-Blau-Mischung für keine Ahnung, wofür das technisch da ist. Aber die Farbe trägt ein Geheimnis in sich, weil sobald sie irgendwie mit anderen in Berührung kommt, verändert die sich. Die ist total ein eigenes Ding. Dann habe ich auch schon von der gleichen Farbe verschiedene Hersteller ausprobiert. Und die ist eigentlich in fast jedem Bild drin.
Ist es da oben? Wir sehen gerade auf ein Bild.
Da müsste es auch sein, ja. Also das ist eigentlich erstmal, wenn du es aufträgst, ist es halt so ein Grau-Schwarz. Aber sobald das irgendwie ist, da ist auch so ein Blauschimmer mit drin. Und jeder Hersteller hat nochmal eine andere Mischung. Mhm. Das ist nicht, ich habe so ein bisschen rumrecherchiert. Im Nachhinein interessiert mich Theorie dann doch, nur ich mag Frontloading nicht. So, und das ist dann so ein steter Begleiter. Das mit gebrannten Amber Burnt, wie auch immer es heißt, schwarz-weiß. Also meistens habe ich eine sehr enge Palette, vier Farben oder sowas. Und dann fange ich an. Ich habe auch keine Angst vor der weißen Leinwand, weil manchmal mache ich das so, dass ich die am Anfang einfach entweihe, weil dann hat sie gar keine Chance, so zu tun als großes Ding und der Siegelbruch und das Tabu. Sondern wenn da schon irgendwie erstmal einfach mit großer Geste aus dem Arm, besser als aus dem Handgelenk, erstmal irgendwas drauf machen. So, und dann ist es erstmal da, dann ist eine Realität geschaffen, irgendeine Basis. Und dann fange ich einfach an. Und auch dann mit der Musik im Hintergrund. Und natürlich wird es dann manchmal etwas wilder, manchmal auch softer. Ich habe auch schon vor Leinwänden geweint, weil ich traurig war oder weil mich das emotional bewegt hat. Wie gesagt, ich versuche mich komplett offen zu machen für alles, was kommt. Das ist so ein bisschen wie so ein Medium quasi. Nur, dass es keine Seance ist, wo ich mit irgendwelchen Leuten in Sprache spreche, sondern ich versuche einfach diesen besagten Flüstern, Flüstern bringt es auch schon wieder in so eine Sprachwelt. Das kann auch einfach nur eine Frequenz, was auch immer, ein Impuls sein. Vielleicht ist das auch alles nur ausgedacht und ich bin wahnsinnig, aber irgendwas kommt von außen oder ich habe das Gefühl, irgendwas kommt von außen und ich gebe dem Platz. Und dann entsteht da halt irgendwie sowas. Und dann male ich eine gewisse Zeit und dann irgendwann habe ich so diesen Impuls, okay, dann wird es vielleicht ruhiger oder so. Das ist wahrscheinlich das, was der Kollege meinte mit, so, jetzt ist erstmal das. Okay, dann stehe ich beiseite und ich mache halt noch viel mit Wasser und Verlauf, Richtung und sowas. Und manchmal weiß ich halt, was das Bild möchte. So, also ich weiß, diese Schicht da hinten möchte verlaufen und dann mache ich das erstmal, stelle es beiseite, fange das nächste Bild an. Und Acryl trocknet schnell, deswegen bin ich auch mitunter auf Acryl gewechselt und weil es halt nicht so stinkt, weil ich immer eigentlich eine ganze Zeit lang neben meinen Bildern geschlafen habe, weil die im gleichen Raum waren. Und wenn man dann Öl malt, ist man irgendwann, glaube ich, nicht mehr so fit. Oder noch ein bisschen exzentrischer. Dann geht es halt manchmal in Phasen. Manche Bilder brauchen Durchgänge über Monate. Manche sind nach einem Ding fertig. Gerade Papierarbeiten, die sind so schnell da, dass ich das schon. Das hat sich für mich angefühlt wie Mogeln. Manchmal so, okay, das ist jetzt einfach da gewesen. Ja, und das ist so ungefähr das Ding. Ich habe selten einen Vorsatz. Also manchmal habe ich eine Idee oder irgendwo eine Farbe gefunden, die ich mir neu gekauft habe, die ich dann schön finde, wo ich dann probiere oder interessant finde, okay, mit der gehe ich jetzt spielen. Manchmal ist es schon so, oder ich habe irgendwie eine Idee mit irgendwie irgendwas abkleben und will irgendwie rechte Winkel reinbringen. Oder jetzt mit den Neon-Sachen so ein bisschen rumgucken, dass ich da das Gefühl hatte, ich wollte ein bisschen was vom Druck Inspiration nehmen, dass ich zuerst Bilder male und die dann übermale. Monochrom. Aber ich mache halt viel Pastösen und Texturauftrag, dass du halt diese kleinen Mikrotexturen drin hast. Und wenn man dann halt mit dieser Neonfarbe rüberzieht, wie mit so einem Rakel, das ist halt ja was von so Sipro quasi, so ein bisschen. Solche Geschichten, dass ich manchmal so einen anderen Approach mir bewusst vornehme, aber ich würde sagen, größtenteils ist das intuitiv und sehr emotional. Und danach bin ich auch meistens echt kaputt, so wirklich so erstmal essen, schlafen.
Kann ich mir vorstellen, wenn man so jetzt in diese 15 Jahre Malerei schaut, ne, ist ja so auf so ein Malerleben gesehen dann doch nicht so eine lange Zeit. Allerdings, wenn man das Werk wirklich gut kennt, gibt es ja immer wieder mutige Neuanfänge oder Dinge, die neu hinzukommen, ne? So dieses auf bloßer Leinwand zum Beispiel. Also anfangs war die Leinwand komplett bedeckt, die Farbpalette war sehr erdig oder Naturfarben. Und dann hattest du einfach Mut zu Luft und zu Freiraum. Und man hatte eben solche abstrakten Formationen auf viel Weißraum. Dann kam irgendwann zum Beispiel mal eine Spielerei mit Bronzefarbe hinzu, oder man dann so ein Schimmern aus dem Untergrund hatte, welches auch stärker wurde. Genau, und dann gibt es jetzt eben noch so grafische Formationen und Neonfarben. Ne? Jetzt in der aktuellen Ausstellung gibt es auch Zeichnungen mit Pink. Ja, eine Farbe, die dich ja schon seit langem fasziniert, ne? Was ja zum Beispiel auch in der Grafik auch schon mal aufgetreten ist vor, weiß ich nicht, 7 Jahren oder sowas. Aber jetzt so in der Malerei auch ja total prominent ist, auch mit einem diametral zu so einem Türkis gesetzt ist. Also wirklich auch eine komplette Erweiterung der Farbpalette. Da gibt es immer wieder neue Sachen zu entdecken.
Ja, und da ist es auch manchmal schwer, also quasi die dann zu handeln, weil die sich so, weil die so, wie gesagt, jede Farbe hat einen anderen Charakter und ich finde auch mit Rottönen an sich musste ich erstmal, also ich habe es oft probiert, aber das ist oft dann irgendwie irgendwas abgeglitten. Und bis ich dir das Gefühl habe, wir haben gelernt, wie man miteinander tanzen geht. Das ist jetzt zum Beispiel in dem oberen Raum habe ich ein paar, ich nenne die immer so meine, diese feminineren Arbeiten, weil ich finde, ich habe so diese tektonischen Sachen, die so wie Gebirge wirken, sehr schroff, rechte Winkel, spitz wie Gestein halt irgendwie. Und dann gibt es jetzt aber teilweise, das hat so den Weg geebnet zu zu diesen fast pastellartigen, fast wasserfarbenartigen Sachen. Und ich finde das faszinierend. Ich mag Pink auch total gern, weil ich finde, Pink ist eine sehr, also so wie Black Metal eine sehr intensive Erfahrung ist, kann auch Pink intensiv sein. Ist halt eine ganz andere Ecke im Gehirn, aber es ist einfach laut, es ist einfach sehr da. Die Präsenz ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Und dann halt zu gucken, wie ich das in meinen Kosmos irgendwie einpflegen kann, sodass es einen Platz findet, nicht alles übertönt. Also halt dieses damit, dass das so austarieren, exploratives Arbeiten ist das wahrscheinlich eher als irgendwie jetzt unbedingt, also es ist alles gestalterisch, aber wie gesagt, ich habe so gut wie nie eine Schablone im Kopf, wie es sein muss, und da arbeite ich dann rein, bis es so aussieht, wie ich mir das vorstelle, weil immer, wenn ich das mache, bin ich super unzufrieden und das ist eh nie das, was man will. Also, da gibt es wahrscheinlich technisch begabtere Schaffende. Ich habe halt meinen Approach für mich gefunden, der für mich am allerbesten funktioniert, ist einfach wirklich dieses besagte innere Flüstern und dieses Intuitive. Und ich finde auch gerade, wenn man so sich mit Kunstvermittlung und so und mit Leuten unterhält, die vielleicht auch da jetzt nicht so drin sind. Ich finde, man muss immer eine Lanze brechen für diese Art des Schaffens, weil viele Leute sind so linkshändig unterwegs. Die wollen das fassen mit Logik, mit Regeln, mit wie viel Arbeitsstunden, wie viel Preis pro Zentimeter, welche Technik, bla bla, so die Welt in Einsen und Nullen zu prügeln, in das Binäre.
Ja, aber das finde ich ist auch total spannend, wenn man sich auf deine Werke einlässt und dass das auch nochmal eine Form der Selbstreflexion ist. Denn was du ja mit deinen Werken machst, die tragen als solches keinen richtigen Titel. Also die heißen immer OT, Unterstrich, und dann sind sie quasi durchnummeriert nach Jahren. Also zum Beispiel jetzt das erste in 2025 heißt dann 01 Unterstrich 2025, oder heißt es 2025 Unterstrich 01?
Genau.
So. Genau. Das heißt, du nummerierst durch. Und das machst du ja extra, damit du den Menschen, die deine Werke sehen, nicht irgendetwas aufdrückst. Ne? Du hast für dich ja intern auch Arbeitstitel. Ne? Also, oder
kommt man gar nicht drum herum.
Man kommt nicht drum herum. Und das ist der Punkt, den ich meine. Und das sehen wir ja jetzt gerade gebündelt in dieser Ausstellung nochmal, dass unser Geist, obgleich er weiß, okay, wir sind jetzt hier mit einem abstrakten Werk konfrontiert, welches intuitiv entstanden ist, und dennoch geht der Geist spazieren und ruft vertraute Formen ab und versucht, Abgleiche zu finden. Und also zum Beispiel direkt im Büro hängt ein Werk, ne, das sehe ich an, und ich sehe da Blumen und ich sehe das Fenster in der Berliner Wohnung, in der ich gewohnt habe, wo es im Winter wirklich daumendickes Eis an den Scheiben gab. Und wenn man draußen in die Welt geguckt hat, hat man diese Form von Verschwommenheit gesehen. Mhm. Und wenn ich dieses Werk sehe, sehe ich genau das. Wunderbar. Oder es gibt immer mal wieder Insekten, oder wir haben Odysseus benannt in der Ausstellung. Also man hat immer wieder, man gleicht, der Geist sucht trotzdem, gleicht er ab und versucht eben auf vertraute Formen irgendwie zu rekurrieren. Und das finde ich, ist eine total spannende Selbsterfahrung auch.
Ist auch, also das ist für mich auch ein sehr faszinierender Aspekt. Und ich frage mich dann auch immer, ist es denn in Häkchen nur der Geist, der quasi Muster erkennen will? Da gibt es, glaube ich, auch einen Begriff für, dass man auch in Steckdosen Gesichter sieht und solche Geschichten. Oder wenn man so Richtung Carl Jung oder so geht, diese geteilten, das kollektive Unterbewusstsein, gibt es vielleicht sowas wie archetypische Bilder oder sowas? Und was möchte, also ich mag das teilweise, diesen ganzen Schaffensprozess so semi-esoterisch zu sehen, um zu gucken, dass man die auch mit sich aufmachen, gucken, was kommen will. Das klingt ja wahnsinnig fremdbestimmt, und das kannst du halt auch in so einem Kristallladen mal erzählen, Leute würden nicken. Aber ich habe da jetzt mittlerweile keine Berührungsangst mehr, weil ich finde, dass diese Art von Platz fürs Mysterium schaffen halt total faszinierend ist. Weil wenn ich nicht weiß, was ich male, was schon für viele schwer nachzuvollziehen ist, weil eigentlich ist man ja immer so gedacht, Herr im Haus, so, ich fahre jetzt Auto, und man setzt sich ins Auto und fährt Auto, oder ich mache mir jetzt ein Brot oder so. Und wenn man dann aber quasi zum Beispiel da anfängt, die Sachen ein bisschen aufzudröseln. Zum Beispiel, ja, ich mache mir die Schuhe, zum Beispiel eine Schleife. Das hat man so oft gemacht, dass du weißt gar nicht, was deine Finger machen. Die machen das ja von sich aus. Dieses Muskelgedächtnis und sowas. Wo ist das zum Beispiel, das Muskelgedächtnis? Oder dieses Mustererkennung und Projektionsfläche. Was sagt deine Biografie über deine Projektionsfläche aus? Dieses Berliner Zimmer, was du meinst mit dem Fenster. Wundervoll. Freut mich, das zu hören, dass das so eine poetisch-autobiografische Geschichte mit sich bringt. Und wenn du drin Blumen siehst und ich drin Blumen sehe, werden auch Blumen drin sein. Weißt du, was ich meine? Aber ohne, deswegen muss ich da nicht dran stehen, Blumen 03, sondern diese sehr nüchterne, einfach nur sachliche Aufzählung von dem Jahr, in dem es entstanden ist, und Papierarbeiten heißt noch OTP, weil ohne Titel Papierarbeit. Also ist halt sehr, ist fast wie so ein Windows Explorer, ne? So ganz, ganz sachlich. Das finde ich aber wichtig als Gegensatz von diesem ganzen sehr offenen, fast esoterischen oder halt immerhin sehr offenen für, was weiß ich, Okkult, Resonanz, Horoskop, Kristall, Teeladen, Zeug, keine Ahnung. Weil ich finde, wenn ich das jetzt so noch benennen würde, dann würde ich die gewonnene Offenheit und dieses gewonnene, wir haben das Fenster so weit aufgemacht und es kann alles reinkommen, wieder irgendwie so zumachen, wenn ich das benennen würde. So, und nur weil es das für mich ist, wenn es das ist, muss es das nicht für andere sein. Und das ist auch so, also das ist jetzt nicht so ein Hauptaspekt meiner Arbeit, so sich da vorstellen und gucken, wo man die Gesichter sieht. Das ist halt auch sehr kindlich, weil das macht man sofort so. Und ich finde es auch okay, dass es so ist. Ich finde es auch witzig, dass es so ist. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie es sich ändern kann irgendwie. Und deswegen möchte ich da keinen Input geben, weil dann primet man die Leute schon. Wenn das heißt Odysseus, dann werden die Leute schon gucken, wo der Odysseus hockt irgendwie. Ja. Und wie gesagt, aber ich glaube, was mich daran wirklich am meisten interessiert, ist die Frage, ob das überhaupt nur meine Projektion ist oder ob die auch selber was mitbringen. Weißt du, ob es sowas gibt wie archetypische Bilder oder sowas. Und so entstehen dann zum Beispiel manchmal neue Richtungen, die ich mir gar nicht ausgesucht hätte, wie zum Beispiel die auf der nackten Leinwand schwebenden Sachen.
Ja.
Die haben im Nachhinein betrachtet, also wenn ich dann fertig bin mit dem Schaffenprozess, kann ich doch ganz links hier nicht logisch mal angucken und so, dann wirken die für mich quasi fast wie Objekte in so einem 3D-Programm, die man noch so drehen könnte, weil die so im Nichts schweben und so. Und die haben für mich dann was Skulpturales, obwohl es ein Bild ist. Und die haben dann auch irgendwie immer so eine Tiefe. Und wenn ich dann viel mit diesen Lasurschichten arbeite, dann konzeptualisiere ich das für mich auch als Licht. so wie weiches Licht, Nebel oder irgendwie Landschaften und so. Also ich bin da schon in einer gewissen Bilderwelt unterwegs, aber finde es wichtig, das offen zu lassen, weil es da doch anders sein kann.
Bis ja hin, diese Offenheit, bis hin zu, in welcher Richtung hängen die Werke, oder? Also da hatten wir ja auch schon mal das Gespräch, dass du gesagt hast, ja, wenn der Mensch, der ein Werk von mir kaufen möchte, das einfach komplett andersrum hängt, als wir es jetzt hier gezeigt haben, dann bist du auch ganz offen, ne?
Ja, also ich habe, wie bei den Bildern meistens, weiß ich schon, wie sie für mich hängen müssten. Aber manchmal, jetzt gerade bei dem Aufbau, hatte ich das, glaube ich, bei einem kleinen Bild, dass das irgendwie, ich habe es irgendwie an die Ecke gestellt, weil es irgendwie hin sollte, und dann hat es so für mich plötzlich besser funktioniert. Das heißt, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Und das ist wieder dieser Punkt, das klingt dann auch, man könnte halt sagen, ja, dann ist das ja so eine gewisse Beliebigkeit. Und da können wir schon schön Brückenschlag machen zu der Ausstellung, die vor meiner war, das kaum. Einfach diese Idee des von nichts bis es ist, also von 0 bis 100. Wie kann man sich vorstellen, wie so bei Photoshop, wenn man irgendwie so eine, die Sichtbarkeit von einer Ebene von 0% auf 100% sieht. Ab wann ist dann das kaum? Vom Nichtsein zum Werden zum Sein. Das ist da ähnlich, weil bei manchen Sachen, manche meiner Bilder sind so, da passiert kaum was. Kaum. Dass man sagt, ja, ab wann ist es beliebig und könnte irgendwas sein, ab wann wird es für den subjektiven Betrachter zu einer Sache, zu einem Ding, wo man denkt, oh nee, hier ist aber was, wie, ab wann wird ein Haufen Buchstaben zu einem Wort, wo erkenne ich was und so, und das springt bei jedem anders an. Und das finde ich super interessant, weil das so eine Schwellerfahrung ist.
Ja, ich finde auch alleine das interessant, wenn man sich jetzt wirklich diese Vielzahl an Arbeiten anguckt, ne? Welche auch sofort bei mir etwas ausgelöst haben und andere wieder nicht. Und warum ist das so? Und das finde ich ist auch eben wirklich ganz spannend, wenn man sich eine große Ausstellung anguckt von dir.
Also ich habe schon ein paar von Solo-Ausstellungen gehabt. Das ist, glaube ich, jetzt die vierte. Aber die ist jetzt so, ich schaue jetzt halt über einen langen Zeitraum hinweg und so. Und ich habe auch bewusst ganz viel neue Arbeiten gezeigt, weil will man immer die neuen zeigen irgendwie. Aber so das Gefühl, dass das einen guten Einblick über das gibt, was ich so tue. Gerade auch mit den ganzen Soundgeschichten. Sopora ist halt auch ne, dieses Ambient-Ding. Das ist so mit der Malerei für mich verbunden. Das ist quasi das Äquivalent, nur in einem anderen Medium. Halt auch so dieses keine Komposition. Und ich biege gerade gedanklich ein bisschen ab, aber da wollte ich auch noch ein bisschen was drüber erzählen, was daran auch so interessant ist. Weil wenn man halt von normaler Musik kommt, aus der Musik, was ich meinte mit Colibri Ghost, und ich hatte früher Bands, Hardcore-Bands, sonst was, einfach Gitarre, Bass, Gesang, sowas halt, junge Buben schreien in einem Keller und sowas halt. Hin zu dann andere Musikrichtungen, wie halt Hip-Hop, Elektronik, alles Mögliche, auch gerade lerne ich ein bisschen mehr extremere Vocals, solche Geschichten. Finde ich alles super interessant. Ich lerne auch viele unterschiedliche Instrumente, jetzt auch mal irgendwie arabische Geschichten und so, weil halt alles interessant ist und alles ein eigenes Vokabular mitbringt. Aber dieses Sopora-Ding ist was ganz anderes, weil das halt wirklich nur Improvisation ist. Das ist halt ein Koffer voller Effektgerät, klingt immer wie effekthascherisch. Sagen wir Audio-Prozess-Dinger, also halt Fußpedale. Ne? Also ein Signal wird verändert durch diese Geräte. Und wenn man die halt in Reihe schaltet, dann kannst du halt allen möglichen Klangmodulationen machen. Und da ist man dann halt näher an Klangkunst und Klangforschung tatsächlich, als jetzt bei Musik. Aber eben, weil ich halt auch so durch Musik sozialisiert bin und in erster Linie mich immer als Musiker und Künstler wahrgenommen habe, und auch, das kriege ich auch nicht weg, das ist auch mehr als das innere Flüstern. Ich habe immer irgendwie was am Trommeln oder irgendein Loop im Ohr oder so, das schon fast nervig ist. Also auch für mein Umfeld wahrscheinlich. So Sittichenergie nenne ich das immer. Das aber mit diesem ganzen Ballast oder Sozialisierung, wie auch immer man das nennen mag, dass, wenn ich mich jetzt solchen Sachen widme, dass die trotzdem immer irgendwie musikalisch werden, weil ich kann mir auch nicht entkommen, was Komposition und so angeht. Und dann habe ich diese, wieder so einen interessanten, für mich interessante Schnittmenge, aus dem ich weiß nicht, was ich tue, aber ich habe genügend Musik in mir und schon gemacht, damit sich das irgendwie zusammenfindet. Und dann die Idee von so einer improvisierten Geschichte nicht zu wissen, was man tut, und live zu spielen, die fand ich am Anfang beflügelnd. Weil ich kenne das, wenn man Gigs hat, man geht proben, bis man sich sicher fühlt und man ist vorher aufgeregt und dann geht man hin und spult das ab und das ist cool. Aber einfach zu wissen, okay, ich habe hier jetzt einen 45-Minuten-Slot, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tue, das wäre beängstigend. Und gleichzeitig halt sehr belebend. So. Und dann, ich habe bisher jeden, ich weiß nicht, ob ich das Gigs nenne oder Performance oder wie auch immer, quasi mit so Field Recorder aufgenommen. Und auch dann zu wissen, wie es sich für mich währenddessen angefühlt hat. Wo ich manchmal so in meinem Kopf bin, denke, ah, es ist bestimmt langweilig und bla. Und dann kann ich manchmal wieder abtauchen. Und wenn ich spielen gehe und es schaffe, auszuklammern, dass jetzt gerade Leute zuhören, die ich jetzt irgendwie nicht enttäuschen oder nerven will, sondern einfach wirklich nur für mich auf den Sound konzentriere und gucke, was passiert und was ist, wenn es jetzt wieder anschwellt und ich einen großen Hallraum aufmache und mit Verzerrung was kommt. Und dann kleine staccato-flötenartige Töne, die sich in einem Loop, also ich habe ja tausend Möglichkeiten mit den ganzen Dingern, dass wenn ich dann im Endeffekt die Aufnahme höre, ich mir denke, nee, ist doch super. Also halt, hat nichts mit mir zu tun. Also nicht, weil ich so toll bin, sondern es ist einfach, nee, das funktioniert als wie die Malerei. Also das will einfach sein.
Kann man sich sowas eigentlich dann nochmal anhören? Also wenn man jetzt nicht bei einem Supora-Konzert oder einer Supora-Klangmeditation dabei sein kann, gibt es etwas, wo du sowas zur Verfügung stellst?
Also es gibt auf Bandcamp und ich wollte es auch auf Spotify packen. Spotify sind halt Verbrecher und ich bin gerade überlegen, ob ich das mache.
Warum?
Ja, ist ja diese komische
Ach,
AI-Drohnen, wir bringen alle Leute um und
ja.
alles eine Verbrechergeschichte. Aber davon ab, also es gibt quasi jeden Live-Gig mitgeschnitten. Ich mache aber auch wirklich einfach Alben, also wo ich dann halt, also quasi, so, mal kurz gucken, wie die Dinge das heißt. Das ist, glaube ich, sopora.bandcamp.com. Ich habe auch so 5, 6 Alben gemacht, wo ich, Alben ist jetzt halt. Also das ist dann halt zu Hause improvisiert. Ich mache viel mit Field Recordings. Ich gehe hier in den Wald, ich nehme Tierstimmen auf, dann verfremde ich das oder irgendwie Bahngleise, Bahngeräusche, alles was. Oder wir haben irgendwie so Alu-Salatschüsseln, die dann mit einem Geigenbogen angehen. Also es ist viel Klangkunst, was das angeht, aber immer so, dass es dann, wenn es halt. Also nochmal, um den ersten Gedanken zu Ende zu bringen, es gibt Alben und die sind dann halt größtenteils improvisiert, aber im Studio, also mein Heimstudio, wo ich halt alles mache, so Rechner mit dem Mikro, habe ich halt die Möglichkeit, mehrere Spuren aufzunehmen. Und dann kann ich halt auf mein bereits improvisiertes Ding nochmal was machen. Dann kann ich, was weiß ich, eine Spülmaschine samplen, da irgendwie das langsamer abspielen, da wieder das machen. Und ich mache halt viel mit, wie gesagt, Naturgeräuschen und Field Recordings und solchen Geschichten und immer wieder neue Experimente. Jetzt habe ich so eine Massagegun, wo man sich so an die Muskeln macht. Habe herausgefunden, wenn ich mir die an den Rücken halte, dass ich dann schneller diese Stimmeverzerrung hinkriegen kann, wie dieses tibetanische Throat Singing. Dann habe ich da so einen kleinen Chor eingesungen oder was auch immer hat irgendwie und dann auf dieser Basis dann halt wieder darauf improvisiert. Also da gibt es eine Menge Sachen, die halt das noch viel weiter erforschen, als was es jetzt live möglich wäre, wenn ich alleine bin, weil ich dann einfach Spur für Spur machen kann. Es gab auch mal Dinge, wo ich dann tatsächlich schon ein bisschen komponiert habe irgendwie. Da habe ich dieses eine Video zu gemacht, das habe ich auch mal in einer Jahresausstellung mit diesen Hochhäusern. Das war so wie, da hatte ich die
Was
Vision.
Dystopisches.
Genau, und so quasi so wie Fahrstuhl-Jazz, nur halt in vollkommen aufgelöst und depressiv. Also so Doom-Mutzack irgendwie. Da ist dann auch Platz für sowas, da kommt dann doch ein bisschen Humor rein, weil sonst ist, finde ich, Sopora sehr melancholisch und irgendwie, meine Mom kann das auch nicht hören, die bei dem einen Gig dabei meinte, nee, hat sie so traurig gemacht. Ich finde auch,
Es ist
dass.
meditativ, ne? Also es ist auch es ist gut geeignet, um innezuhalten, in sich selber zu gucken, ne, nochmal ein paar Sachen nachzuspüren.
Ich finde auch, es hat mehr tatsächlich von Doom und irgendwie halt extremer Musik, die in die dunkle Ecke geht. Das ist jetzt halt keine Rossmann-Entspannungs-Meditations-CD, nicht diese Art von Meditation, sondern ich merke da einen sehr starken, sehr melancholischen Sog. Wie gesagt, ich bin aber auch nicht unbedingt eine Frohnatur, deswegen resoniert das sehr mit mir. Und das ist auch sehr Special Interest und ich weiß, da können viele wahrscheinlich nichts mit anfangen. Ist auch okay, weil es ist halt keine Popmusik oder Musik in der Form, sondern eher so eine Mischung aus Soundtrack, Mood, irgendwas. Und deswegen nenne ich es jetzt halt auch Klangritual. Ich finde es lustig, ein bisschen mit dieser Sprache so zu spielen. So auch schon überlegt, ob ich mich mit einer Robe hinpacke und irgendwelchen Hokuspokus-Sachen, weil es einfach sich anbieten würde. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, das, Das ist halt, wir haben es ja auch bei der vorletzten Jahresausstellung, glaube ich, gemacht, wo wir das als Meditation wirklich angeboten haben, was wir sagen, okay, ich spiele hier quasi fast eine Stunde und Leute, die sich das anhören wollen, sollen sich am besten Yogamatten
Ja.
mitbringen oder so und sich wirklich hinlegen und sich dem hängen, wie so ein Soundbath quasi, ne?
Genau, das basierte ein bisschen darauf, dass wir das ja auch beim Kunstkirchenprojekt gezeigt haben und ich dabei war und ich mich einfach so ein bisschen versteckt in so eine Kirchenbank legen konnte und man nicht so das Gefühl hatte, man muss jetzt irgendwie noch rumsitzen und ein schlaues Gesicht machen, sondern man kann sich einfach hinlegen, einmuckeln und kann tatsächlich das richtig genießen und auf sich wirken lassen, das benutzen, um sich in sich hineinzuschauen. Das ist ja ein bisschen wie so eine geführter Spaziergang auch und geführter Gefühlsspaziergang, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst sagen würde. Und dass man einfach so ein bisschen frei davon ist, dass man jetzt so klassisch auf Stühlen nebeneinander sitzt und sich dann auch noch angucken muss, sondern dass, also ich hatte das Gefühl, ich würde gerne die ganze Zeit dabei die Augen zumachen und auch liegen. Und das war eben in dieser Kirche möglich. Und deshalb haben wir das so bei dieser Jahresausstellung gemacht und ich glaube auch, das war gut.
Ja, ich finde das auch, ich finde, das gibt dem Raum. Weil das ist halt so, deswegen wollte ich das jetzt auch nicht bei der Eröffnung oder so spielen. Also da kann ich mir vorstellen, vielleicht was vom Band zu spielen, aber jetzt nicht direkt, weil das ist so, wenn da dann Leute drüber quatschen und Wein trinken und erzählen, dafür ist
Ja,
das halt vollkommen
nein,
unpassend, weil
ja.
das macht auch keine gute Atmosphäre, was das
Nein.
angeht. Das ist halt sehr melancholisch. Aber wenn man dem Platz gibt, als halt so eine Mischung aus Ritual, Meditation, Ambient und wie gesagt, ich finde, da ist eine Na Nähe zu extremem Metal. Aber halt, wenn Sachen so schnell sind, dass sie wieder langsam sind, sind auch Sachen, die so langsam sind, dann irgendwann wieder intensiv. Ja, also das Sopora ist auch irgendwie, da bin ich auch immer bei. Und durch jetzt ein neues Ding gefunden, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon waffeln. Okay, 50. Ich habe jetzt gerade noch was gefunden, was auch noch interessant wird, was ich damit reinbringen will. Und das ist ein Closed Feedback Loop. Es gibt halt, wenn du diese Effektgeräte den Output gleichzeitig wieder in den Input machst, dann haben die eine interne, wie so Feedback, wie Gitarrenfeedback, aber es geht nicht über ein Amp, sondern alles intern, nur in diesem Kasten. Und es passieren halt Dinge in diesem Ding und du siehst nichts. Und dann kannst du so einen Audiosplitter holen und dann reinhören und dann hörst du, wie das Gerät mit sich selbst interagiert und sich potenziert und so. Und wenn du die dann anders und reinschaltest, also da passiert totales Klangchaos und das ist wie mit Maschinen reden. Und dann habe ich ein bisschen mit rumexperimentiert. Ist auch nicht unbedingt musikalisch, ist teilweise furchtbar. aber das ist wieder so dieses Forscherdrang-Dingens. Und da habe ich mir dann immer in meinem Atelier aber so einen Aufbau aufgebaut, wo ich dann alle möglichen Sachen in Reihe geschaltet habe. Und stundenlang da einfach ein Knöpfchen gedrückt, um zu gucken, was passiert. Und es passiert immer was anderes. Selbst wenn du das gleiche Gerät am gleichen Dingens drehst, ist wieder, also da ist so viel Chaos mit drin und so viel Leben. Und das nehme ich gerade, ich habe jetzt so einen Aufbau, dass ich dieses chaotische, gar nicht mehr von mir bestimmte Ding speisen kann in das doch noch einigermaßen kontrollierte Sopora-Garten-Konstrukt, sodass ich das jetzt verheiraten will, dass ich noch mehr Chaos reinhole.
Und das wirst du jetzt erstmalig dann bei Sopora im BWK benutzen?
Ich habe es vor. Also ich bin. Die letzten Experimente waren noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ja, das kann ich Leuten zumuten. Also quasi, ich könnte es vielleicht bisher ein bisschen mit reinspielen. Ich hätte es gern noch mehr, aber also ich bin noch in einem explorativen Modus, weil das wird halt schnell laut, Feedback, sonst was und das wird dann auch schnell unangenehm, die Sounds, die kommen.
Okay, dann warten wir mal ab, was passiert für alle Menschen, die jetzt seit 2 Minuten ganz viele Fragezeichen im Kopf haben. Es hilft nichts, ihr müsst dann zu Sopora kommen oder euch eben erstmal Sopora im Bandcamp anhören. Und ich denke, ansonsten bedarf es einfach eines Besuches im Kunsthaus BBK, um diese großartigen Malereien von Sascha Detban im Original zu sehen, weil manche Sachen kann man einfach nur im Original anschauen. Und deine Werke gehören einfach dazu. Die sind einfach unfassbar auratisch. Das sagt man ja immer, die Aura des Originals. Aber bei deinen Werken stimmt es tatsächlich. Die muss man sich so anschauen. Es ist einfach unfassbar, wie die sich auch je nach Tageslicht verändern. Also ich darf an dieser Stelle sagen, ich wohne ja auch mit einigen echten Detban-Werken zusammen. Und die verändern sich über den Tag und man wird ihrer nie überdrüssig. Und es ist wirklich wahnsinnig toll, sich die Zeit auch zu geben, da zu schauen, zu schauen, zu schauen. Das ist eine große Augenlust. Und viele Dinge, die du jetzt heute gesagt hast, werden einen in der Betrachtung dieser Werke wieder begegnen.
Okay, gutes Fazit. Dann erstmal vielen Dank. Ich mag das Wort Augenlust sehr gerne. Weise noch darauf hin, dass auch Goldswane da dann, dass wir da einen Gig im BBK machen, wo wir dann unser jetzt neues Album quasi vorstellen.
Ah, das ist der Remi-Demi-Abend dann, ne?
Genau, das ist Remi-Demi und so schlau und geistreich ich jetzt ja auch hier gefaselt habe, da habe ich dann halt meine Idioten-Party-Mütze auf. Ich meine,
Goldswane bleibt trotzdem. Mit so Bierhaltern.
Ja, genau. Aber jeweils mit Absinth drin. Also Goldswane ist jetzt auch nicht stumpf und wenn dann mit Ansage, also es ist trotzdem halt was, aber das halt quasi. Was ich meinte, das ist die Ecke von mir, die sonst wenig Ausdruck findet in den Sachen. Irgendwie sehr humorvoll und bissig und meine extrovertierte Seite. Sonst bin ich ja eigentlich immer so ein...
Ja, habt ihr dafür auch Fanschals, die man dann so hochhält, wenn man in einem Publikum steht?
Noch nicht, aber bring mich nicht auf Ideen.
Okay. Alles ja, dann klar. Vielen Dank, Sascha, dass du heute deinen eigenen Podcast mal in meine Hände gegeben hast. Ich gebe ihn dir jetzt wieder zurück für die nächste Ausstellung dann. Und ja, dann bedanke ich mich.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.